Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem DEL2-Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Thomas, servus.
Servus, Fabian.
Und heute ist wieder eine besondere Folge. Wir sind hier live, wir sind vor Publikum. Ich zähle hier, glaube ich, 10.000 Leute ungefähr sind hier zu Gast.
Zählen ist nicht so deine Stärke,
gell? Im Weidner Stadion hier in der Weigelstraße 16. Bei uns zu Gast sind wenige Tage, gefühlt Stunden, Wochen nach dem Aufstieg in die DL2. Der Trainer der Blue Devils, Sebastian Buchwieser. Sebastian, servus.
Hallo Tom, hallo Fabi und ich möchte natürlich die Fans auch ganz herzlich begrüßen und danke für die Einladung.
Und neben.
Merkst du das, sobald der Trainer was sagt, gibt es Beifall.
Freilich, so gehört sich das. Das ist die natürliche Autorität. Das haben wir ja vorhin bei der Begrüßung auch schon gemerkt. Neben ihm sitzt nämlich einer der herausragenden Spieler, der Top-Torschütze der Playoffs. Neben ihm sitzt Luca Gläser. Luca, servus.
Servus alle zusammen.
Was ist? Also, jetzt sind wir vorgestellt. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss mein Handy da stehen lassen. Ganz einfach, hat einen privaten Grund. Sause lieb, kriegt Nachwuchs nochmal. Und also, wenn ich ganz schnell wegrenne, dann wisst ihr, was los ist. Dann schlüpft Nummer 3. Aber ich habe mit ihr ausgemacht, heute bleibt es noch drin. Also, ab heute Abend darf es dann kommen. Sie, wir wissen ja schon, dass es eine Sie wird, die darf dann kommen. Und dann schauen wir weiter. Sebastian, ich bin heute vorbereitet. Konsumatum ist, weißt du, was heißt?
Es ist vollbracht.
Ja!
Du musst mir schon ein bisschen Zeit geben zum Überlegen.
Ja. Also ganz, ich habe es schon eine Chance geben. Ich habe es sonst dann nicht. Also, Hintergrund ist der, Sebastian Buchwieser glänzt ja in unseren Folgen hier immer mit lateinischen Kenntnissen und packt das uns der Wandag immer inzwischen. Das ist ein feststehender Begriff. Verträge sind einzuhalten. Ich habe jetzt eben das Lateinwörterbuch habe ich irgendwo dabei. Ich habe alle militärhistorischen Abhandlungen.
Und die Asterix-Hefte hast du offensichtlich auch alle gelesen.
Alles. Ich bin top vorbereitet auf diese Folge heute. Aber bei Zitaten aufgreifen, wir haben gerade einen filmischen Rückblick auf die Finalserie gegen die Scorpions gesehen. Ich will mal ein Zitat vom Jürgen Rumrich aufgreifen, der gesagt hat, auch der Trainer und der sportliche Leiter können einmal die Sau rauslassen. Wie waren denn die letzten Tage und Wochen für dich?
Erstmal danke für den Film. Ich denke, ich spreche da im Namen aller. Es war wirklich ein schöner Film und ist immer eine Erinnerung. Ich habe ja schon mal eine Meisterschaft in der Bayernliga gewonnen. Da wurde auch so eine CD gemacht. Die habe ich heute noch zu Hause und ich schaue es mir jetzt nicht täglich an, aber es ist eine schöne Erinnerung. Danke dafür.
Wir machen die auch wieder eine CD.
Super. Dann ist jetzt auch nicht mehr ganz zeitgemäß eine CD, aber wäre schön. Habe ich 2 davon. Ja, unmittelbar nach der Meisterschaft. Also irgendwie wird ja immer so ein Bild von mir gesponnen, dass ich dann nie die Sau rauslassen könnte, aber dem
das
ist nicht
das ist
so.
Widerlegt.
Es ist tatsächlich widerlegt. Also ich war auch 2-mal am Frühlingsfest. Einmal ist ja gar nicht so gut ausgegangen, das Ganze. aber es gehört dazu, muss man auch mal ein Mensch sein. Und der Jürgen hat dich damals nicht angelogen, sondern ja, wir haben einmal die Sau rauslassen.
Okay, und wie war es wie heißt es draußen, im Loop? Oder Teehaus war das früher mal, oder wie hat das geheißen? Ich glaube, da wurde der Trainer auch mal gesehen mit der Mannschaft. Ich habe meine Spione überall. Alles klar, er schweigt und genießt. Wie lange braucht man da wieder? Bist du schon wieder im Modus jetzt, dass du sagst, jetzt ist schon wieder wirklich Vorbereitung auf das, was da kommt? Oder kannst du nur ein wenig genießen, nur ein wenig feiern?
Ich würde sagen beides, aber ich habe es natürlich nicht so schön wie die Spieler. Wir müssen jetzt die Planungen für die nächste Saison vorantreiben. Wir brauchen eine starke Mannschaft oder eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Wir haben viele Abgänge, wir kommen in eine neue Liga. Also man kann sich vorstellen, dass das Ganze jetzt schon wieder recht stressig ist. Ich kann da für uns beide sprechen, für den Jürgen und für mich.
Wie schafft man da den Turnaround, dass man sagt, jetzt ist Schluss mit Feiern, wie muss man wieder arbeiten?
Eigentlich freue mich so sehr jetzt auf die zweite Liga, auf die neue Herausforderung, dass es mir nicht schwer gefallen ist.
Ja, immerhin will eine Zweitliga-Saison geplant werden. Und Luca, in den sozialen Medien, da kursieren ja Videos von dir, die dich schon wieder Vollgas im Training zeigen, wo du pumpst und schwitzt. Und Das ist fake, oder?
Nee, das ist tatsächlich echt.
Echt?
Ja.
Bist du auch schon wieder so voll im Trainingsmodus?
Ja, Falle.
Das war doch bloß ein Promo. Das war doch bloß ein Promo-Video oder irgendwas. Das hast 10 Sekunden gedreht und dann bist du wieder an den Tresen gegangen.
Komm ich nach dir.
Ja, ich bin ja auch kein Eishockey-Profi.
Ja, aber das war schon echt. Also ich glaube, hab wenig geschwitzt, hat man gesehen, hab mir nur Wasser drüber geschüttet, sondern hab schon irgendwas gemacht, ja.
Okay. Ist das schon so, dass man jetzt wieder langsam, sagen wir mal, das alles ein bisschen abarbeiten muss, was da die letzten Wochen in einen reingeflossen ist?
Ja, da ist viel reingeflossen und ja, es muss abgearbeitet werden. Ja, der Sommer ist dieses Jahr relativ kurz. Von daher, wie gesagt, am 1.8. geht's los, jetzt sind es noch 2,5 Monate. Normalerweise ist der Sommer dann doch auch manchmal etwas länger und deswegen war für mich klar, dass ich jetzt schon weitermache.
Habt ihr da jeder einen Plan an der Hand oder ist jeder für sich?
Wir haben jeder unseren Plan, aber natürlich ist trotzdem auch jeder für sich. Aber wie gesagt, ich habe ja da meine liebe Katharina Riester, die mich da striegelt.
Hab mal gesehen. Mhm. Bevor wir wirklich sportlich dann nochmal kurz werden, habt ihr den Vincent Schlenker schon mal wieder gesehen?
Ja, haben wir. Wieso?
Geht's dem gut? Ja.
Dem geht's gut, ja.
Hat alles überlebt. Alles.
Ja. Hat er keine Ausrüstung mehr an.
Das war Weltklasse. Wir waren ja ich habe es leider echt nicht mehr geschafft. Wir waren fertig. Wir sind um 4:30 oder um 5 aus Hannover angekommen. Der Jakob, der das Video geschnitten hat, der ist dann noch hoch ins Büro, hat dann früh noch gearbeitet. Aber als ihr angekommen seid, das waren Bilder für Götter. Als der Vincent da im Trikot und voller Montur ausgestiegen ist. Uns wurden Bilder zugespielt, wie er dann am, was war denn das für
Samstagnachmittag.
Samstagnachmittag noch in der Fußgängerzone im Trikot war. Und
in der Hosen auch
noch? In der Hosen, der war noch in voller Montur. Also der hat, ja. Der Vincent Schlenker kann feiern. Aber wir wollen euch natürlich nicht nur über die Feierlichkeiten sprechen, sondern auch über den Weg dorthin, die diese Feierlichkeiten erst ermöglicht hat und dann auch schon ein bisschen einen Ausblick wagen auf das, was da kommt. Also ich bin ja nebenberuflicher Kaderplaner und habe mich da mal ein bisschen eingearbeitet und habe mir den Kader aktuell mal ein wenig angeschaut und wo eventuell noch Baustellen wären. Aber Tom, schauen wir mal ein wenig zurück auf die Playoffs. Weißt du es noch, wie das war? Es ist gefühlt so weit weg.
Es ist gefühlt ewig lang her. Also es kann sein, dass mir jetzt der ein oder andere Trainer hier oben auf dem Podium sofort widerspricht. Aber so aus meiner Warte im Rückblick würde ich sagen, Herne und Peiting, bei allem Respekt für die Gegner, das war dann doch noch eine relativ klare Geschichte, eher so ein bisschen zum Aufwärmen. Tilburg hat man so von außen dann schon das Gefühl gehabt, da geht es schon ein bisschen mehr ans Eingemachte. Und was da ja auch ein Thema ist, der Jürgen Rummrich hat es ja vor dem Video auch ganz kurz erwähnt, diese ewig langen Auswärtsfahrten. Ich meine, da war es mit dem Bus wahrscheinlich 7, 8, 9 Stunden unterwegs, vermute ich mal. Schneller wird es nicht gegangen sein. Was für eine Bedeutung hat das für solche Spiele?
Also wir wollten das immer positiv angehen. Wir haben immer gesagt, wir machen jetzt einen Roadtrip, so wie damals Klassenfahrt. Und so war die Stimmung dann auch teilweise. Ich habe mich dann selbst in den Pausen immer beim Two-Touch, beim Fußballspielen, habe ich mich immer versucht. Hatte allerdings
gezehrt.
Keine Chance, weil 20 Mann gegen mich gespielt haben, sonst wäre ich öfter König geworden, das muss man auch ganz fairerweise sagen. Und so haben wir das Ganze positiv mental angenommen, aber natürlich macht es mit einem mit was, also physisch. Aber ich denke, die anderen Mannschaften haben das gleiche Problem gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, Hannover hat in Heilbronn gespielt, das war jetzt auch nicht sehr viel kürzer. Von dem her ist es für alle das Gleiche und man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen und dann möglichst positiv gestalten. Dann ist es das Beste oder man muss das Beste draus machen im Endeffekt.
Ja, Hannover, gerade schon erwähnt, eine harte Serie und so von außen betrachtet mit zwei Taktik-Twists. Wirkt ein bisschen so, beide Teams sind am Anfang, man kennt sich ja nicht, ja, das haben wir in dem Podcast immer wieder gesprochen, das ist Oberliga Nord, das ist Oberliga Süd, in der regulären Saison spielt man nicht gegeneinander. Plötzlich treffen da zwei sehr spielstarke Teams, die in den regulären Saisons, in den Hauptrunden in ihrer Liga durchaus dominant sind, aufeinander. Und am Anfang hat man so das Gefühl gehabt, beide spielen so das, was sie davor auch gespielt haben. Das heißt, sehr offensives, spektakuläres Eishockey. Habt ihr dann die ersten zwei Siege für euch gehabt, weil dann vielleicht doch das Quäntchen besser, Kadertiefe, wie auch immer. Ja, und dann hat der Hannoveraner Trainer, der Kevin Gaudet, die Taktik geändert, Fabian. Mehr auf die Defensive, mehr auf eklige Konter.
Ja, also Kevin Gaudet hat ja erst die Taktik gefahren, die Schiedsrichter sind schuld. Das war in den ersten beiden Spielen immer sein Credo, wo er auf die Strafen geschimpft hat, ohne, weil er sich vielleicht nicht eingestehen wollte, dass die Blue Devils dann doch den Tick besser waren. Und dann hat er aber die Taktik insofern geändert, dass sie sehr auf ihr schnelles Umschaltspiel gesetzt haben. Die Blue Devils haben in 2 Spielen 12 Gegentore kassiert. Das hat es, keine Ahnung, gefühlt ewig nicht mehr gegeben. Und ich denke, 80% dieser Gegentore waren nach Kontern. Und Sebastian, wann hast du für dich entschieden, wann hast du gemerkt, hoppala, ich muss was ändern?
Ja, zunächst mal, die Sichtweise ist natürlich recht vereinfacht.
Ist ja, wir können auch gerne in die Tiefe gehen.
Ich weiß nicht, ob das dann zielführend ist. Es ist ja nicht jetzt immer wichtig, dann jedes taktische Detail zu wissen als Zuschauer oder als Betrachter. Also wir waren natürlich auf die Scorpions vorbereitet. Man kannte sich nicht. Ist ja auch so ein bisschen das Narrativ gewesen vom Kevin Gaudet. Also weil man nicht gegeneinander gespielt hat, aber man hat natürlich die Möglichkeit, über Video den Gegner zu analysieren. Und wir haben schon vor der Playoff-Serie gewusst, dass wir versuchen immer herauszufinden, wie die gegnerische Mannschaft versucht, zum Erfolg zu kommen. Und da haben wir natürlich analysiert, dass die Scorpions viel off the rushes, die Tore schießen wollen durch die Konter oder durch diese, wie ihr gesagt habt, schnellen Umschaltmomente. Und unser System haben wir ja diese Saison ein bisschen geändert im Vergleich zu den Vorjahren. Und wir hatten da auch schon eine Konterabsicherung. Allerdings hat es eigentlich jetzt im Finale gegen die Scorpions von Spiel 1 schon nicht richtig funktioniert. Also im ersten Drittel der Finalserie, als wir ja sehr dominiert haben, haben wir schon 3 Unterzahl Konter hergeschenkt. Aber es hat nicht immer mit dem System was zu tun, weil auch das System hat auch eine Konterabsicherung gehabt, aber wir haben es irgendwie nicht umsetzen können. Und die Scorpions haben eigentlich ihr System nicht geändert, sondern haben die gleiche Taktik gespielt. Und dann waren sie halt im dritten Spiel sehr effektiv. 10 Schüsse, 5-0 hinten. Waren ja der ein oder andere leichte Scheibenverlust auch dabei, der nicht unbedingt vom Konter resultiert hat. Aber wir haben dann gesagt, natürlich haben wir es analysiert und es ist auch ein bisschen der Impuls von der Mannschaft gekommen. Mensch, sie würden gerne das System vom letzten Jahr ausprobieren, weil da noch mehr Konterabsicherung ist. Wir haben ein Credo, ihr habt ein Credo. Das heißt, es ist ja alles, sind ja alles Anglizismen im Eishockey, never trust a forward. Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben die defensive Verantwortung in gewissen Situationen mehr den Verteidigern und die Stürmer gehen vorne drauf. Du hast zwar schlechtere Raumaufteilung, aber die Mannschaft fühlt sich in dem System wohler. Und dann haben wir wirklich drauf mehr geachtet und konnten dann auch die Konter reduzieren, aber ob es wirklich nur an dem Systemumstellung gelegen hat, ist schwer zu sagen. Wir hatten auch im vierten Spiel gleich nach 2 Minuten einen 3-2-Konter, das fünfte, zu Hause. Hat man auch gleich einen 3-2-Konter, den haben die Scorpions an der roten Linie haben sie die Scheibe verloren und im dritten Spiel haben sie nach dem 3-2-Konter gleich das 1-0 geschossen. Also es sind dann immer die Kleinigkeiten, an denen es auch hängt. Aber wir haben dann auf jeden Fall diese Konter besser unterbunden und ja, dann denke ich, ist Hannover am Schluss ein bisschen der Dampf ausgegangen. Also so war mein Gefühl. Die andere wichtige Sache war unser Überzahlspiel. Das hat uns immer Energie gegeben. Wir haben dann in den entscheidenden Spielen immer im zweiten oder ersten Überzahl Tore schießen können. Und das war auch mit der entscheidende Faktor von dem Ganzen. Also das war jetzt nochmal diese Kurzfassung von euch, nochmal sehr verkürzt zusammengefasst.
Deswegen bist du da, um uns da auf den neuesten Stand zu bringen und das in der Trainersicht mitzunehmen. Und das ist wirklich das Spannende, wenn man einen Trainer ab und zu mal im Podcast zu Gast hat, die letzten Spiele, ich habe mich dann selber erwischt, wie ich dann mal geschaut habe, wie stehen sie denn, wenn der Gegner die Scheibe gewinnt, wie stehen sie, wenn der Gegner kontrolliert hinten rausspielt, wie bauen sie selber auf? Und da kriegt man wirklich, wenn man mit dem Trainer ab und zu mal spricht, so ein wenig einen taktischen Blick, dafür habe ich zu wenig Ahnung, aber man versteht zumindest ein bisschen besser, was er da immer erzählt. Aber Luca, wie ist denn das, wenn solche Änderungen, Anpassungen vorgenommen werden? Wer sind da bei euch die Leute, die da an den Trainer rangehen und sagen, hey Coach, wollen wir da nicht einmal was ändern?
Ich glaube, das war dieses Jahr noch extremer wie letztes Jahr. Es waren eigentlich 5 bis 10 Mann, also denen das aufgefallen ist. Also jetzt mal um ein paar Leute da hervorzuheben, Beppi, Tici, Ruby, Vlad, also jetzt mal um ein paar von denen jetzt vielen zu nennen, haben das gesehen und sind dann auch wirklich, wie gesagt, Tici ist ja sowieso unser Captain. Dann hat dann auch trotzdem, sind dann glaube ich zu 4 oder was, sind dann trotzdem rein zu Bassa und haben halt eben mal drüber gesprochen und ja. Und dann ist das Ganze halt auch umgesetzt worden und wie gesagt, hat ja Früchte getragen.
Genau, und auch da habe ich natürlich ein Sprichwort gefunden. Malum est consilium. Quod mutari non pot est.
Etze. Malum schlecht ist irgendein...
Malum gibt, ist gibt, Consilium.
Versammlung ist schlecht.
Schlecht ist der Plan, der sich nicht ändern lässt.
Ja, ich soll Malum noch gewusst.
Okay, aber es gab natürlich, das Sportliche kennt jeder, weiß das Ergebnis. Es gab aber diese Reisen nach Hannover, die haben auch andere Erinnerungen zutage geführt. Da waren, wie hast du geschrieben, der Lederkutten tragende Elefant im Raum. Es war so, es ging los, also das kann ich jetzt wirklich mal aus Fansicht beschreiben, wie das war. Es war das erste Spiel in Hannover, das war, glaube ich, ein Dienstag. Und da waren jetzt nicht so viele Weidner Fans mit oben. Das waren, glaube ich, 150 sowas um den Dreh. 100, 150 waren mit oben. Und dann, es war halt eine unglaublich aggressive Stimmung im Anhang. Das war eben dieser Last-Minute-Treffer da von Fabian Rybnicki. Und da waren sie wirklich aggressiv gegen die Weidner, gegen die Schiedsrichter vor allen Dingen. Und ja, wer es nicht kann, wer dabei war, der weiß das. Aber die Gästekabine, also die Kabine der Weidner, ist direkt unter dem Fanblock des Scorpions. Also die mussten praktisch am Weg in die Kabine immer schön durch den harten Kern der Scorpions-Fans. Es gibt sicherlich als Spieler angenehmere Situationen, aber auf jeden Fall haben die Scorpions auf diese Situation dann reagiert, dass es da wegen auch vom eigenen Anhang, hatte ich den Eindruck, aus dem Ruder gelaufen ist. Im zweiten Spiel in Hannover hatten sie dann einen besonderen Sicherheitsdienst. Das waren also Abordnung, 30, 35 Mann der Hells Angels sind da wirklich in Montur mit Armbinde, mit Kutte und was weiß ich, während des ganzen Spiels um diese Eisfläche patrouilliert. Ich weiß nicht, habt ihr das irgendwie am Eis mitbekommen, Luca? Oder vielleicht auch davor?
Naja, die standen ja direkt bei uns Patrouille, wie wir raus sind. Also ja, ist ja schwierig.
Ja, es waren, also ihr braucht euch dazu nicht äußern. Ich weiß, es ist schwierig. Also ich wurde ja auch dafür kritisiert, warum ich zum Beispiel nicht mehr darüber geschrieben habe, warum ich das nicht ausführlicher dargestellt habe. Bloß, ich kann es ja gleich sagen, es gab aus Hannover ganz klar den Hinweis, lass stecken. Halt die Füße still. Mach nichts dazu.
Also von der Polizei Hannover?
Von der Polizei Hannover gab es den Hinweis. Ich habe natürlich nachgefragt, was soll das? Ist das abgesprochen und so weiter? Und dann im dritten Spiel, sie waren wieder da, aber nicht mehr ganz so konzertiert, sondern eher wegen verteilt, nicht mehr in Montur, ohne die Armbinde und so weiter. Und es war dann aber wieder mehr Sicherheitskräfte, die für diesen Beruf gemacht sind, auch wenn es einschüchternd war, wenn sich so eine Stunde vorm Spiel so ein Sicherheitsdienst nochmal kurz die Ordnerweste auszieht, eine schusssichere Weste anzieht und dann nochmal die Ordnerweste drüber. Also es war ein Spektakel abseits des Sports, was man da oben miterlebt hat, was man so nicht oft mitbekommt. Aber das letzte Spiel da oben, könnt ihr kurz schildern, was ist denn in euch vorgegangen? Ich kann für mich persönlich sagen, ich bin ja eigentlich neutral und muss so Ruhe bewahren, aber beim 3-1 von Bruchi, da glaube ich, bin ich auch kurz aus dem Sattel gegangen. Wie war es bei euch, diesen Moment 3-1, 4-1, Luca, fang du an, als es klar war, jetzt haben wir es.
Beim 3-1 hat er noch geschimpft, weil wir zu sehr gejubelt haben. Aber ab dem 4-1 hat er dann gemerkt, ich glaube, wir haben es jetzt dann doch. Aber ja, ich habe gesagt, was schimpft er denn jetzt? Es ist Finale, es ist das entscheidende Spiel, wenn du das gewinnst. Und man hat es ja in den Bildern auch gesehen, alleine diese Jubelbilder von uns, da hat man einfach gesehen, was in der Mannschaft steckt, was wir für eine Mannschaft waren und wie wir gejubelt haben. Da hat man jedem Einzelnen einfach angesehen, okay, der will das und der freut sich zu 1000%, dass wir das Ding hier heute holen.
Okay, der Trainer hat scheinbar ein wenig länger gebraucht. Wann war dir klar? Jetzt, das waren ja noch, glaube ich, 4-1, 4 Minuten vor Schluss war es dann. Empty Net war das schon. Wann war es dir klar?
Ja, aber jetzt muss ich schon zu meiner Verteidigung erstmal sagen, beim 3-1, ich glaube, da waren nur 10 Minuten zu spielen. Zwei Tore im Eishockey sind ja bekanntlich nicht so viel und die haben schon gefeiert, als ob das der Overtime-Treffer gewesen wäre und wir schon Pokal kriegen. Da hätte ich nochmal sagen müssen, also wir müssen uns noch konzentrieren. Ja, und dann, ich glaube, nach dem 4-1 war es mir dann schon auch klar, dass es wahrscheinlich gut ausgehen würde, aber Ich habe auch schon zu viel erlebt. Also erst nach der Schlusssirene und vielleicht erst sogar 2 Minuten nach der Schlusssirene habe ich es dann wirklich realisiert.
Also ich muss mir nochmal das Video genau anschauen. Auf jeden Fall der Jürgen Rumrich, der stand ja neben dir und der hat, glaube ich, jeder, der vor ihm war, der hat die letzte Minute nur auf den Helm eingetrommelt, der jeder vor ihm gestanden ist. Und der hat auch kaum noch an sich halten können. Und waren ganz, ganz tolle Bilder. Was sind denn die Bilder, die sich bei euch festgebrannt haben, vor allem als er dann wieder in Weiden war? Was werdet ihr nie vergessen? Welcher Moment bleibt da haften, Sebastian?
Ja, schon die vielen Leute. Also mit dem haben wir nicht gerechnet. Also man ist ja vorkommen wie der FC Bayern, die dann mit dem Champions League-Pokal am Flughafen abgeholt werden. So war das dann mit den Bengalos. Also es war schon ein erhebendes Gefühl, das muss man sagen. Also das wäre ich möchte jetzt sagen, mein Lebtag, aber das werde ich lange nicht vergessen, mit Sicherheit.
Luca, kannst du dich überhaupt erinnern?
ja, so ein Stück kann ich erinnern. Nee, also der Empfang, der war Wahnsinn. Also es waren ja wirklich bestimmt 400, 500 Mann da. Also da muss man auch einfach mal Danke sagen nochmal. Ja, also der Empfang, der wird immer in Erinnerung bleiben, aber ich denke auch trotzdem, die, wenn man jetzt so die Bilder sieht, die Pokalübergabe und dieses Ganze, wo wir dann oben auf dem Eis gefeiert haben, das sind alles so Sachen, die werden immer in Erinnerung bleiben. Oder selbst auch der Cursor durch die Stadt, da waren dann trotzdem auch viele Autos hinten dran. Ich denke, sowas hast du auch nicht alle Tage.
Also ich habe euch gehört, ich war daheim, das war der erste Mal war das, genau. Und da war ja die Meisterfeier dann anschließend auf der Freieisfläche und ihr seid vorher durch die Stadt getourt und ich wohne da hinten draußen und meine Tochter gefragt, Papa, ist da Polizei? Warum guckt das? Nein, das sind die Eishockeyspieler. Und also ihr wart überall zu hören. Welche Reaktionen habt ihr denn bekommen? Ihr kennt viele Spiele, ihr kennt Trainer, ihr kennt ganz Eishockey-Deutschland, übertrieben formuliert. Wer hat sich denn da bei euch gemeldet? Oder welche Reaktionen habt ihr auf diesen Triumph erhalten? Luca.
Okay, ich fange an. Ja, eigentlich viele. Also von früheren Mitspielern, von früheren Trainern. Also es kam von vielen, wie gesagt, der Glückwunsch und das, was sie eben auch verdient geschafft haben. Also da war die Anerkennung schon groß.
Coach?
Ja, das Gleiche. Muss auch sagen, hat mich dann auch gefreut. Sogar einer meiner Brüder, also die haben mir alle drei gratuliert, aber der hat dann das wirklich noch ein bisschen ausformuliert und hat gesagt, ja, das hast du jetzt verdient. Und also man steht ja, bei uns war es zumindest immer so ein bisschen Konkurrenz zu den Brüdern, wer ist der Größte, Schönste, Tollste. Aber das war dann schon für mich nochmal eine schöne Sache, dass die es jetzt auch anerkannt haben, weil ja in der Schule nicht ganz so erfolgreich war wie sie, deswegen habe ich im Sport probieren müssen.
Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das interessiert keine Sau mehr, wie man in der Schule war, irgendwann. Aber bevor wir zur Kaderplanung kommen, ich habe hier einen Statistiknerd neben mir. Du warst im Keller unten und hast wieder ein paar Statistikdaten aus der Ecke geholt. Was hast du denn so alles gefunden? Sind die Devils denn verdient aufgestiegen?
Naja, sie sind aufgestiegen, also sind sie verdient aufgestiegen. Nein. Nur ganz kurz zusammengefasst, Powerplay-Quote 37,7% in den Playoffs. Penalty-Killing von 84,2. Das ist natürlich beides super. Und was ich ganz spannend fand, war die Penalty in Minutes, also die Strafzeiten. Und da die Devils haben deutlich weniger Strafzeiten kassiert wie die Hannover Scorpions, mag am Ende auch einer der Gründe gewesen sein.
Das für ist Playoff-Eishockey, das pfeife ich nicht, das ist Lulu.
Ja, die Schiedsrichter haben es gepfiffen, so kommen die Devils auf 9,5 Strafminuten pro Spiel und die Hannover Scorpions auf 12,1. Also, und das haben wir vorhin gerade gesehen, das Powerplay von den Devils ist ja gar nicht so schlecht. Und ja, Stürmer bei den Top-Score, bei den Stürmern natürlich Rubisch, Gläser, Wort, Elsner, viele in den Top 10 in den Playoffs. Die anderen 5 kommen von den Scorpions. Richtig spannend fand ich, war es aber dann bei den Verteidigern, weil bei den Scorern, bei den Verteidigern auf Rang 1 der Davis, auf Platz 2 der Bettauer, auf Platz 4 Beppi Eberhardt. Ja, und der beste Verteidiger aus Hannover bei den Scorern kommt dann auf Rang 5 mit Markus Götz. Also wirkt ein bisschen, dass die Zahlen so, als ob die Zahlen das auch wiedergeben. Die Blue Devils in den Playoffs einfach diesen Ticken disziplinierter, was die Strafzeiten angeht und gerade in der Defensive auch einfach noch mit ein bisschen mehr Durchschlagspower. Und halt mit Luca Gläser, dem Top-Torschützen der Playoffs.
Ja, aber was auch auffällt, viele von diesen Namen, die wir jetzt gehört haben, die werden wir nächstes Jahr nicht mehr im Trikot der Blue Devils sehen. Sebastian, gib uns bitte mal kurzen Einblick. Wir haben von Jürgen Rumlich gelernt, dass eine Kaderplanung ein steter Prozess ist, der nicht von heute auf morgen geschieht. 11 Spieler habt ihr jetzt verabschiedet bisher, Stand heute. Wann ist diese Entscheidung gefallen? Wann entscheidet man sich, dass man sich von einem Kurt Davis trennt, dass man sich von einem Pepe Eberhardt, dass man den Vertrag nicht verlängert? Wann fallen solche Entscheidungen?
Ja, das ist natürlich bei jedem Spieler individuell. Beim einen fällt die Entscheidung früher, beim anderen später. Es ist ein steter Prozess. Die Analyse ist auch ein steter Prozess. Also wir kommen jetzt nicht, wir haben keine Marienerscheinung, wachen auf und sagen, okay, den brauchen wir jetzt nicht mehr oder den verlängern wir. Sondern wir müssen ganz klar analysieren, in welcher Liga spielen wir, welche Mannschaft werden wir sein. Und dann ist es so, du brauchst die richtigen Spieler. Also da geht es natürlich schon ein bisschen um gut oder schlecht, aber du brauchst für den richtigen Job den richtigen Spieler. Also zum Beispiel in Überzahl, der Luca ist ein überragender Spieler auf seiner Position in Überzahl, der beste wahrscheinlich in der Liga. Aber wenn du fünf Luca Gläsers im Überzahl hast, dann funktioniert das Überzahl nicht. Da brauchst du für jede Position den richtigen Spieler. Ja, und das machen wir dann, analysieren die Mannschaft und fällen dann gemeinsam die Entscheidung. Das ist eine kontroverse Diskussion, aber nahezu allen Fällen waren wir uns einig. Der Masanetz, unser Co-Trainer, wird auch mit eingebunden, jetzt nicht in die Entscheidungen, aber durchaus in den Beratungen. Und dann versuchen wir das ja, für den Verein bestmöglich zu entscheiden.
Und wenn ihr euch mal wirklich uneinig seid, wer ist dann der Ober, der den untersticht? Okay, das reicht.
Wer ist das bei euch zwar?
Ja, ihr ist mein Chef. Okay, gut. Luca, wann erfahrt ihr Mitspieler denn davon, welche Veränderungen sich im Kader ergeben? Erzählen die das dann gleich? Wenn jetzt der Pepe Eberhardt oder der Kurt Davis erfährt, sein Vertrag wird nicht verlängert, geht der dann klein in die Kalschini und sagt, fuck Buchwieser, fuck Rumrich.
Es kommt drauf an, wie man mit dem Einzelnen, denke ich auch mal, wie oft man spricht und wie man mit dem Einzelnen eben auch ist. Also man hört dann schon von dem einen oder anderen eben, dass er nicht verlängert wird oder eben keinen Vertrag kriegt. Aber so ansonsten, wenn jetzt niemand was sagt, dann erfährst du das trotzdem auch wie ihr erst.
Hat dich dann einer überrascht? Von den 11 Abgängen, die bis jetzt bekannt sind? Ja. Das muss ja oder nein sagen.
Danke, tolle Frage. Ja, weil, was heißt überrascht? Mir tun schon 1, 2, 3 weh, weil ich die auch sehr schätzen gelernt habe, mit ihnen zu spielen. Und von daher, was heißt überrascht, aber es hat wehgetan, ja.
Also da muss ich kurz einhaken, das geht nicht nur mit Luca so, also es geht uns genauso, dass bei einigen tut es schon sehr weh. Du hast 2 oder 3 Jahre mit denen zusammengearbeitet, die haben alles gegeben. Das waren Menschen, mit denen du einmal unabhängig vom Eishockey gesprochen hast oder auch was gemacht hast oder auch die Kinder was gemacht haben. Aber das darf uns natürlich im Entscheidungsprozess nicht beeinflussen.
Gut, jetzt ist klar, ein Spieler wird den Verein verlassen. Wie läuft es dann ab von den Feierlichkeiten? Geht man nochmal essen zusammen? Trinkt man nochmal eine halbe zusammen?
Also von unserer Seite her ja. Also definitiv die den Verein verlassen und jetzt auch mit denen man wie gesagt sehr gut war, da geht man definitiv noch was trinken, verabschiedet sich noch, aber das bleibt man trotzdem auch in Kontakt natürlich.
Und man sieht sich ja oft zweimal.
So schaut's aus.
Sebastian, jetzt kennen wir die sportlichen Aspekte der Abgänge. Da sind aber natürlich auch Anführer drunter gewesen, sagen wir mal, wie jetzt ein Kurt Davis oder ein Dennis Tilsch als Kapitän oder ein Pepe Eberhardt, wissen wir. Was ist jetzt da schwieriger an der Aufgabe, den Kader wieder so zu besetzen oder so zu besetzen, dass er eben sportlich DEL2-Ansprüchen genügt oder auch wieder so eine frische Kaderhierarchie braucht es ja jetzt, dass sich diese Führungsspieler herauskristallisieren, dass man die wieder in den Kader reinbekommt, dass man eine Hierarchie installiert. Was ist da schwieriger?
Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wir den gesamten Kader entlassen haben. Wir haben durchaus einige Führungsspieler weiter verpflichtet. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, aber einige weiß man
ich
schon.
Ich komme gleich dazu.
Elsner, Rubisch, ich weiß gar nicht, ist der Gläser schon offiziell?
Ja, ja.
Also wir haben
aber ja, wir gehen ja gleich die Reihen durch. Dann kannst du einfach sagen, ja. Nein.
Also da sind schon,
der Chris schwitzt schon.
Also da ist schon noch Hierarchie vorhanden und dann ist es wie jedes Jahr natürlich die Aufgabe der Mannschaft, des Trainerstabes, im Endeffekt des ganzen Vereines, wieder ihre Hierarchie in die Mannschaft zu installieren. Und das hat man bis jetzt jedes Jahr geschafft und ich bin guter Dinge, dass wir es auch nächstes Jahr schaffen.
Okay, Kaderplanung. So, mache ich ja nebenberuflich. Ich habe mir da ein bisschen was. Oh, ich habe ja hier auch so, habe ich am Handy hier. Schau mal, das ist Blue Devils. Hier sind die Reihen. Habe ich noch ein paar Fragezeichen stehen, ein paar Xe, wo ich sage, da braucht man noch jemand. Ich hätte jetzt hier nur ein paar Fragezeichen. Ich weiß, der Chris killt mich jetzt gleich, wenn ich hier da jetzt eine Kaderplanung betreibe. Ich hätte jetzt nur offen Elsner, Rubisch, Gläser, sind klar. Aus der Reihe 1, aus der Reihe 2 hätte ich nur Fragezeichen hinter einem Nils Samanski. Tendenz?
Gibt es jetzt schon Tendenzen? Also ich glaube, ich bin nicht autorisiert.
Okay. Da
hat unser Pressesprecher jetzt schon.
Alles klar, dann gebe ich es einfach.
Ihm die Arbeit wegzunehmen, aber ich kann es von meiner Seite sagen, ich würde liebend gerne mit dem Nils Samanski weiter zusammenarbeiten.
Alles klar, dann haben wir Filin und Wort in dieser starken zweiten Reihe. Die bleiben ja. Voigt, Bruch sind klar. Nachtsam, Schlenker. Dann hätte ich noch ein Fragezeichen hinter Maus und Schwarz. Neu ist Voigt. Hinten, Verteidigung haben wir. Ja, da gab es einen richtigen Aderlass. Du. Das ist, da hätte ich jetzt bloß noch Kolb und Müller stehen. Da hätte ich Fragezeichen hinter einem Herrn Ribnitzky. Und neu ist ein Dominik Bohatsch, der bisher fix ist. Also da muss schon noch was gemacht werden. Also wie schaut es denn aus? Ist denn die Kaderplanung beendet schon? Ist bloß nicht alles öffentlich bekannt? Oder ist die schon beendet oder seid ihr noch dabei?
Nein, die ist noch nicht beendet. Und wir haben auch ganz klar analysiert, dass wir nächstes Jahr sicherlich nicht der Favorit sein werden in der DL2, sondern da geht es ums Überleben, dass wir die Klasse halten. Und da wird besonders viel Arbeit auf unsere Defensive im Allgemeinen und auf unsere Verteidiger im Speziellen zukommen. Und da haben wir einfach gesagt, wir brauchen eben Leute, die vor allem im Spiel ohne Scheibe ihre Stärken haben. Und deswegen ist da ein relativ großer Umbruch vonstatten gegangen oder geht vonstatten. Hm.
Offen ist dann auch noch der Nachfolger von Jaro Hübel. Marco Wölfel hat verlängert. Noack ist neu dazugekommen als junger Dritter. Goalie, da denke ich, da wird noch was dazukommen. Sollte noch was dazukommen, da sollte noch was Gutes dazukommen. Aber ich will jetzt an Sebastian nicht weiter aufs Glatteis führen. Er darf sich ja nicht äußern. Du hast schon gesagt, du suchst eher nach Spielertypen, die ihre Stärken im Spiel ohne Scheibe haben. Welche Qualitäten müssen die denn noch mitbringen? Was ist in der DL2 anders gefordert als jetzt in der Oberliga beispielsweise?
Ja, natürlich der läuferische Aspekt. Auch die taktische Disziplin wird uns nochmal ganz anders fordern. Wir haben in einigen Spielen diese Saison auch relativ laissez-faire mit Sicherheit die Punkte eingefahren. Das wird nächstes Jahr ganz anders sein. Es werden nur so Spiele jetzt wie in den Playoffs auf uns zukommen. Wir müssen mental stark sein und da brauchen wir die richtigen Leute. Wir brauchen auch hungrige Leute, die sich auch mit ihren Aufgaben identifizieren. Ich denke, das haben wir letztes Jahr gar nicht so gut gelöst, dass einige Leute einfach mit ihrer Rolle dann sich nicht identifizieren konnten. Und da brauchen wir eben die richtigen Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt der sechste Verteidiger beispielsweise, hab 12 Minuten Eiszeit, aber werde meinen Job absolut erledigen. Und da brauchen wir die richtigen Leute. Gute, aber noch wichtiger ist die richtigen Leute. Hört sich jetzt trivial an, ist aber gar nicht so einfach.
Luca, du verfügst über DL2-Erfahrung. Wie unterscheidet sich denn das Eishockey in der zweiten Liga im Gegensatz zur Oberliga aus Spielersicht?
Ja, ich denke, das ist, wie er schon gesagt hat, wirklich taktischer geprägt. Das wird jetzt von Liga zu Liga, je weiter man hochkommt, wird es einfach taktischer, auch schneller, auch trotzdem in gewissen Zügen auch körperbetonter. Aber nichtsdestotrotz kann man jetzt trotzdem, da bin ich mir sicher, so die Top-Mannschaften aus der Oberliga auch mit den untersten der DL2 vergleichen, obwohl letztes Jahr auch eben sehr knapp war. Aber es wird trotzdem jedes Spiel darauf ankommen, dass wir jedes Spiel 100% geben. Also es wird selten Spiel, beziehungsweise es gibt kein Spiel, wo wir Larifari reingehen können und meinen, ja, wir gewinnen heute schon.
Es ist ja auch von den Kontrahenten, die da jetzt warten, es ist ja nicht nur für euch sportlich attraktiver, es ist ja für die Fans auch von den Namen her viel attraktiver. Ich denke jetzt bloß an die Derbys, die da jetzt ins Haus stehen, gegen Selb, gegen Regensburg, das gegen Landshut, Grimmitschau, was weiß ich, das sind alles traditionsreiche Eishockeystädte, Krefeld, was weiß ich, Kassel ist nicht aufgestiegen. Regensburg, habe ich Regensburg schon gesagt? Ja, das sind natürlich Spiele, da freut sich jeder drauf. Auf was freut ihr euch denn am meisten? Gibt es da einen Gegner oder vielleicht kennt er irgendwo in irgendeiner Mannschaft einen guten Freund oder wie schaut es da aus, Luca?
Natürlich freue ich mich auf die Spiele, vor allem gegen Grimmitschau. Wie gesagt, da war ja der Abgang damals nicht so nett abgelaufen. Deswegen bin ich natürlich die vier Spiele gegen die besonders motiviert, dass wir da alle vier Spiele gewinnen und natürlich einem.
Natürlich.
Ja, und ich kenne halt trotzdem auch noch viele Leute da, also da bin ich besonders motiviert, aber auch denke, die Derbys, die werden, also da gibt es genügend Spiele, ich glaube, eigentlich auf jedes Spiel, andere schönes Spiel wird, denke ich, auch noch gegen Krefeld, da spiele ich gegen meinen Ex-Trainer, ja, Thomas Popisch, der ja auch schon vorgestellt worden ist, wird auch noch sehr interessant, ja, aber ansonsten gibt es ja, glaube ich, genügend Mannschaften, dann andere Mannschaft noch Kaufbeuren, Daniel Judentrainer, der war mein Nachwuchstrainer damals in Heide, also da gibt es schon ein paar Mannschaften und auch wo Leute in der Vergangenheit waren, auf die ich mich sehr freue.
Sebastian, bei dir, wen freust du dich?
Ich hätte mich tatsächlich sehr auf Augsburg gefreut, weil da als Spieler mal ein kurzes Intermezzo gehabt habe und weil es ja wirklich ein ganz großer Traditionsverein in Deutschland ist, aber die haben sie ja jetzt wieder haben sie souverän den Nicht-Abstieg geschafft. Jetzt freue ich mich sehr auf Krefeld. Das ist also ähnlicher, also ein DL-Dino im Endeffekt, der eigentlich auch in die DL gehört. Und ja, auf das Spiel freue ich mich. Oder auf die Spiele freue ich mich besonders.
Was ändert sich denn eigentlich von der Kaderstruktur her? Natürlich, ich weiß es jetzt, aber vielleicht wissen es nicht viele Zuschauer oder Zuhörer. Kannst du das mal erklären? Zum Beispiel, wie viele Ausländer darf man jetzt, wie viele Importspieler darf man jetzt im Kader haben? Was ändert sich da?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also Raketenwissenschaftler haben offensichtlich sich da einige Gedanken gemacht und die Regeln entworfen. Also man braucht jetzt zwei Spieler oder um volle Stärke auf dem Gamesheet, auf dem Spielbericht zu haben, muss man zwei U21-Spieler draufschreiben. Die muss man auch fest im Kader haben. Also braucht man da zwei Leute. Dann dürfen nur 15 Spieler über 23 auf dem Spielbericht stehen. Das heißt, man braucht also auch noch Spieler unter 23. Torhüter sind allerdings ausgenommen. Ein Torhüter muss unter 26 sein, dann zählt er als U23-Spieler. Also da sind schon ein paar Kniffe drin. Aber wir haben das alles im Griff. Wir haben uns aber auch erstmal einlesen müssen. Und die Ausländeranzahl, die auf dem Spielbericht stehen darf, erhöht sich von 3 auf 4.
Also Torhüter altern langsamer.
Also ich bin gespannt, wer das überwacht. Da gibt's ja bestimmt so Computerprogramme, wo man sagt, stopp, du brauchst noch U23, stopp, du brauchst noch erst einen Importspieler zu viel. Ich weiß, das ist nicht ganz euer Thema, aber wisst ihr denn, was infrastrukturell noch gemacht werden muss am Stadion zum Beispiel? Irgendwas, ist euch da was bekannt?
Alter, da bin ich mir sicher, da muss nichts gemacht werden. Weil da gibt es andere Stadien, glaube ich, die nicht so schön sind wie hier. Oder bei weitem nicht so schön wie hier.
Das stimmt.
Also reden wir nur über Grimmitschau.
Der Stachel sitzt tief, merkst du
das? Ja, der ist da. Der ist da. Auf die Spiele freue ich mich jetzt schon.
Da habe ich auch nichts dagegen.
Das heißt nicht Blue Devils gegen Grimmitschau, das heißt Gläser gegen Grimmitschau. Das wird auch was. Aber ist euch da was bekannt, Sebastian? Du bist da eher drin oder bist du rein aufs Sportliche? Weißt du, dass irgendwas gemacht werden muss im Stadion? Nee, ist
jetzt. Also meine Expertise bezieht sich fast ausschließlich auf Sportliche, aber ich habe natürlich was mitbekommen, aber da wäre mal der Jürgen der richtige Ansprechpartner oder der Franz Vodermeier.
Das machen wir natürlich, der Jürgen. Wir treffen uns dann zur XXL-Kaderplanung in einer der nächsten Folgen. Und der Jürgen, der ist immer gut. Der geht wirklich Name für Name durch und erklärt, wieso nein, wieso ja, wieso ist der. Und also der ist da gut. Gut, was steht denn jetzt im Sommer noch an? Habt ihr mal Urlaub oder sowas? Haut ihr mal ab oder wie schauen eure nächsten Wochen aus, Sebastian?
Also ich muss jetzt dann mal ein Wochenende nach Leipzig, da gibt es eine Trainerfortbildung, die werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Dann gibt es noch ein paar Online-Fortbildungen oder Symposien, ist ja ganz gut mittlerweile. Mit Internet kann man dann die Symposien in Kanada oder Amerika oder an denen teilnehmen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall in Mittenwald noch mal ein paar freie Tage genießen und ja, freue mich schon drauf.
Luca, Urlaub?
Ja, spontan, vielleicht mal ein, zwei Wochenenden, dann fahre ich jetzt mal nach Schönheide in die Heimat. Ja, und ansonsten
mal nach Königsau schauen.
Nein. ja, und trainieren, ein bisschen nebenbei wegen was arbeiten, ja.
Okay, also 1.8. glaube ich, haben wir gehört, ist offizieller Trainingsauftakt.
Ja.
Da müsst ihr in Form sein. Traut euch irgendwas sowas in Richtung Prognose zu? Habt ihr ein Saisonziel formuliert? Ist das schon intern passiert? Oder ist es zu früh, weil der Kader noch nicht hundertprozentig fix ist?
Ja, ich denke, es ist jetzt noch ein bisschen zu früh im Mai.
Aber ich hätte jetzt auch sagen können, natürlich Aufsteiger, wir wollen Klassenerhalt schaffen. Was anderes wäre vermessen, aber Pre-Playoffs sind auch ein Ziel, oder?
Das wäre ja der Klassenerhalt.
Man kann es ja wie selbst machen und jetzt ja über die Playdowns und die Klasse halten. Aber da sind wir gespannt. Aber jetzt wollen wir nicht labern, noch mehr labern, sondern wir wollen jetzt unseren Zuhörern und Zuschauern, dürfen wir ja heute auch sagen, auch die Möglichkeit geben, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Tom, mach dich mal auf den Weg mit deinem Mikro. Ich denke, wir machen das ganz einfach. Handzeichen und der Tom kommt gerannt und der Sebastian und der Luca werden dann fundiert antworten. Letztes Jahr hat sich herausgestellt, es muss bloß einer den Anfang machen. Wenn einmal
der
das
Erste
Eis,
ist immer der Schwierigste.
Wenn einmal das Eis gebrochen ist,
der
gut,
Erste war nicht der Schwierigste.
Schade.
Servus Jungs. Ist es möglich, dass intern in der Mannschaft ein Veto eingelegt wird gegen einen Spieler, wo vielleicht kommt oder so, dass die Mannschaft sagt, nee, der passt nicht so ganz zu uns?
Nein, das sind wir aus und vor gelassen.
Hab bloß ein paar Sachen gehört. So.
Ah, okay. Nee, das sind wir aus und vor gelassen.
Okay, danke.
Coach, stimmt das?
Ja, also wenn wir so anfangen würden, dann wäre das der erste Stein zum Untergang.
So, Fragen. Hand hoch. Ist du da nicht weh, sagt's
ja. Ja, eigentlich die letzte Frage ein bisschen umgekehrt. Gibt es denn den Input von den Spielern in die Richtung, dass man andere Spieler empfiehlt, die man kennt oder und wird sowas berücksichtigt?
Also wir analysieren, welche Spieler wir brauchen und dann schauen wir auf den Markt, welche in Frage kommenden Spieler denn verfügbar wären. Und dann ist es schon oft so, dass man andere oder unsere Spieler, die vielleicht mit dem schon ein paar Jahre zusammengespielt haben, fragen, wie denn der so in der Kabine ist, weil da hat man keinen Einblick als Trainer. Über Sportliche fragt man nicht so viel, weil man kann sich ganz guten Eindruck machen an Videos und so weiter. Aber wie der so als Typ ist, wie der tickt, ob der vielleicht in die Mannschaft passen würde, also da holt man sich schon immer Input.
Mit welcher Kadergröße plant ihr denn?
Also auf jeden Fall drei Verteidiger.
Die sind jetzt da.
Wie viel haben wir denn schon?
Moment.
Drei Verteidiger, 10 Stürmer.
Ich habe tatsächlich drei Verteidiger, weil Rybicki habe ich noch Fragezeichen.
Ja.
Das wäre der vierte, aber es stimmt bei drei.
Trotz allem war es ein Versprecher, kann jeden beruhigen. Drei Tormänner, 8 Verteidiger und dann müssen wir schauen, vielleicht so 14 Stürmer mit Förderlizenzen und so weiter und ein paar Junge, die wir dann eventuell ausleihen. Aber man braucht schon eine Kadertiefe, hat man letzte Saison gesehen.
Also ich kann euch da mal helfen, ich plane mit 15 Stürmern. Mhm. Schauen wir mal. Jetzt ist das Stichwort, wenn es für euch nicht kommt, mache ich weiter. Frage.
Ich nochmal. Glaubt ihr, es rentiert sich so ein bisschen dieses Glücksspiel, so einen Typen aus der AHL zu holen oder Schweden, Dänemark, sowas? Wie gut könnt ihr da die Ligen einschätzen und rentiert sich sowas, so einen zu holen als Aufsteiger?
Also das ist eine gute Frage. Auf Glück wollen wir uns natürlich weniger verlassen. Es gibt mittlerweile Gott sei Dank muss man sagen, früher war das vielleicht nur mehr Glücksspiel, gibt es Plattformen, da kann man die Spielernamen, die in Frage kommen, den kann man eingeben und dann kann man die Spielsituationen oder die Shifts, sagt man, die Einsätze der jeweiligen Spieler eben anschauen, dann kann man sich so ein Bild, kann man sich schon ein Bild machen, dann versucht man natürlich die Liga einzuschätzen. Allerdings ist es nicht ganz einfach, dann die Liga einzuschätzen, den Spieler einzuschätzen, wenn es eine starke Liga ist und er fällt nicht auf, kann er vielleicht aber in der zweiten deutschen Liga sehr stark sein und andersrum. Also es ist nicht ganz einfach, deswegen ist es gerade so, dass ich halt jetzt im Moment sehr viele Videos anschaue und es sind durchaus ein paar Kandidaten aus Dänemark und Schweden dabei, also vielleicht hast du da schon mehr Einblick, als du zugibst.
Mich fand er den Videos richtig scheiße.
Er widerspricht nicht.
Ja, muss ich sagen, war ich nicht überzeugt, aber er hat mich eines Besseren belehrt. Jetzt, vor allem in der letzten Saison, hat er durch gutes Training klare Leistungssteigerung vollbracht.
Es geht auch nichts über den persönlichen Eindruck. Volltreffer, das war kein Spaß. Ja, ja.
So, haben wir noch was? Haben wir noch Fragen?
Stichwort Förderlizenzen ist gerade gefallen.
Frage nicht schon wieder du.
Was?
Dann mach weiter.
Ja, war eine Meldung da? Nein, sag ich doch. Stichwort Förderlizenzen. Was ist denn da geplant? War ja jetzt im letzten Jahr nicht so ergiebig.
Ja, das sind jetzt erstmal nur Denkmodelle. Jetzt sind wir natürlich auch für Oberligisten interessant, um von uns Spieler auszuleiten, was eine sehr gute Regelung ist, wenn er bei uns nicht zum Spielen kommt, dass er auf jeden Fall ein junger Spieler Spielpraxis bekommt. Letztes Jahr war das noch ein bisschen zu wenig mit Amberg. Ich denke, der Maus hat da 5 Spiele gemacht und der Schmidtbauer auch nur 5. Also das wollen wir auf jeden Fall ausbauen und dann suchen wir vielleicht einen Kooperationspartner in der DL, um eben unsererseits von dem junge Spieler auszuleihen, wie es vor 2 Jahren mit Nürnberg ja ganz gut geklappt hat.
Ja, ich hab's gewusst, ich bleib schon da stehen.
Passt schon so.
Letzte Frage, Jungs. die geht jetzt eher an Luca. Nachdem man in der Oberliga ja jetzt wirklich 1-2 Jahre, man kann sagen, dominiert hat, wie bereitet man sich da mental vor auf so eine Liga, wo du neu bist, bisschen der Underdog? Ich meine, diese Mentalität ist ja vollkommen anders zu, okay, wir können mal Larifari ein bisschen machen und dann ein paar Tore im Powerplay. So, was ist da, wie bereitet man sich da vor auf diese neue Liga, auf diese neue Aufgabe?
Ich denke, dass genügend Spieler, die, oder eigentlich fast alle, also ich glaube, da gibt es nur ein paar, die nicht Zweitliga erfahren sind. Wir wissen alle, wie die Liga läuft und ich glaube, da wissen wir alle, dass wir da nicht irgendwie Larifari reingehen können. Und ja, wir kennen die Mannschaft, wir kennen die Spieler da mehr. Also ich kenne zum Beispiel in der zweiten Liga mehr Spieler wie in der Oberliga. Und von daher weiß, was auf dich zukommt. Und ja.
Servus. Nimmt man das als Spieler wahr, wie viele Zuschauer mitreisen? Zum Beispiel jetzt nach Hannover, das zweite Spiel oder auch nach Tilburg teilweise?
Doch, definitiv nimmt man das wahr. Also wie gesagt, ihr wart ja alle super, waren ja immer viele Fans dabei und ich glaube, das tut auch gut, wenn man sieht, wie viele Fans da dabei sind. Das pusht einen nochmal mehr, vor allem auch auswärts. Das sieht man, okay. Aber wie gesagt, das hat man diese Saison oder vor allem auch in den Playoffs hier sowieso gesehen in Weiden. Ich glaube, da ist ganz Weiden zusammengerückt und hat einfach jeder wollte dieses Ziel erreichen, dass wir aufsteigen. Und ich denke, deswegen haben wir es dann auch geschafft.
Und wenn die Weidener Fans in voller Montur und voller Mannschaftsstärke anreisen, dann braucht man die Hells Angels, um für Sicherheit zu sorgen.
Ist mir bewusst.
Ja. Und zwar, es gibt ja immer sehr viele Beiträge in Social Media, wo dann auch unter den Fans eben heiß diskutiert wird. Das sind ja auch nicht immer nur positive Stimmen. Lest ihr sowas auch als Spieler und beeinflusst euch dann sowas auch?
Mir wurde mal am Anfang meiner Profikarriere der Rat gegeben, sowas nicht zu lesen und seitdem mache ich es auch nicht. Also man versteht, es sind Fans und es gibt gute und schlechte Tage, aber als Spieler das an einen rankommen zu lassen, sollte man nicht tun.
Coach, wie steht es um deine Social-Media-Affinität?
Ja, die ist nicht ganz so ausgeprägt, aber ich bin auf Facebook, nicht auf Insta oder TikTok oder was da sonst noch gibt.
Ich habe das gestern gelernt, Facebook ist das Social Media der alten Leute.
Ja, das weiß ich, also ich war ja vorher Lehrer da, habe ich das schon, wurde mir das mitgeteilt vom Klassenplenum. Und da halte ich es wieder, der Tuchel hat es jetzt mal gesagt, also er zwingt sich dazu, das nicht zu lesen, bei dem ist es ja natürlich nochmal exponentiell schlimmer. Also der muss ja dann noch viel, viel mehr oder müsste dann viel, viel mehr Sachen mitkriegen, deswegen ist es besser, das nicht zu lesen, weil ja.
Weise Entscheidung.
Weise Entscheidung.
Zerflutscht's.
Jetzt läuft's. Vor mich läuft.
Jetzt kommst du ins Schwitzen.
Hat man als ehemaliger Lehrer Vorteile in der Kabine?
Die Frage geht an Luca, oder?
Ja, er kommt schon sehr oft mit irgendwelchen Lehrervisiten oder irgendwie, was er, wie es in der Schule war. In der Schule war es so und so. Aber ja, sind wir mittlerweile gewohnt.
Die Frage ist an dich.
Ja, also man geht ins Klassenzimmer und auch in die Umkleidekabine von erwachsenen Männern und da muss man auch erst einmal schauen, dass jeder aufhört, sich die Schlittschuhe zu binden oder irgendwie abgelenkt ist und dann musst du aufpassen, dass dir jeder zuhört. Und dann gibt es Spieler, genauso wie in der Schule, die können dann sich maximal 2 Minuten konzentrieren. Deswegen versucht man sie dann kurz zu halten. Also ich denke schon, dass ich ein bisschen Vorteile habe, weil oft erstaunlicherweise zwischen den 12-Jährigen und den erwachsenen Männern Parallelen da sind.
Kann ich überhaupt nicht verstehen.
Gibt es dann da auch disziplinarische Strafen in der Kabine?
Also am Anfang der Saison achte ich natürlich sehr drauf, aber dann in die Playoffs lasst mir die Zügel ein bisschen schleifen. Es ist alles schlimm genug und es war dann schon ziemlich Anarchie. Am Schluss dann, muss man sagen, und dann müssen wir nächstes Jahr am 1. August wieder die Zügel ein bisschen strenger halten.
Gibt es dann auch einen Kabinenclown?
Luca?
Nein. Ja, also wir haben schon viele lustige Spieler. Einer ist jetzt leider davon gegangen.
Also er ist nicht von Ihnen gegangen, er ist gewechselt.
Ja, aber das ist wichtig, so jemanden auch zu haben. Das, wie gesagt, wir hocken ja wirklich in der Saison jeden Tag zusammen und da gehört schon der ein oder andere Spaß dazu, dass man da auch im Kopf frei bleibt.
Hi, tatsächlich Frage an euch beide. Gibt es bestimmte Riten beziehungsweise einfach so Rhythmen, die ihr regelmäßig macht, weil manche beispielsweise wollen bis zur Traineransprache beispielsweise komplett isoliert Ruhe haben, Musik hören und dann eben ab dem Zeitpunkt in den Vollfokus?
Ja, da hat trotzdem wieder seine eigenen Rituale und der eine macht so, der andere macht so, also da hat eigentlich wieder seinen eigenen Stiefel, den er da fährt. Bis zur Traineransprache, je nachdem, jetzt Spielertraining. Ich jogge immer gerne rum, red viel. Ja, das ist immer, sind immer so meine Sachen, bis es dann richtig losgeht.
Coach hat auch Rituale, oder? Hast du uns, glaube ich, das letzte Mal erklärt. Du hast einen guten Vorsatz genommen, von der Ansprache bis zum ersten Bulli, glaube ich.
Ja, das ist nicht unbedingt ein Ritual, aber wir haben dann gemeinsam schon noch so Riten. Also ich komme dann nur eine Viertelstunde, bevor das Spiel losgeht, komme ich rein und sage dann an, welche Reihe beginnt und wer im Tor steht. Also das haben wir dann schon nochmal gemeinsam und die Mannschaft hat dann auch nochmal gemeinsames Ritual, denke ich, ohne mich.
Stimmt das?
Gemeinsames Ritual? Haben wir sowas? Puh. Weiß ich auch nicht. Ja doch, dieses Jahr war es so, unser Trainer sagt trotzdem immer für den Spaß gut. Und wenn er was vergessen hat, dann hat das der liebe Beppi hat das dann für ihn erledigt. Und das war eigentlich, vor allem jetzt auch in Playoffs, war das immer ein sehr schönes und lustiges Ritual, was dann vorm Spiel vor allem auch viel Ruhe reingebracht hat, nochmal eine kleine Lockerung reingebracht hat, ja.
Okay, dann bedanken wir uns für euren Besuch. Ich sage natürlich,
danke.
Ich sag natürlich ut nova propositas, auf zu neuen Zielen, ne? Und wünschen euch aber erst einmal jetzt auch eine schöne Freizeit, dass ihr mal ein wenig runterfahren könnt, bevor es dann in der DL2 wieder losgeht. Vielen Dank für euren Besuch, schöne Zeit bis dahin und den Zuschauern hier. Vielen Dank für euren Besuch. Ich habe es vergessen zu erwähnen am Anfang, euer Eintrittsgeld, das ihr hier heute für die Karten bezahlt habt, das kommt 1:1 plus kleine Summe unsererseits dem ersten EV Weiden zugute. Also nicht einer meint, wir bereichern uns da an so einer Veranstaltung, das stimmt nicht. Das kommt alles wieder in den Verein zurück.
Für den Nachwuchs.
Für den Nachwuchs, genau. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.